请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 14. April 2024 im Programm. Zuerst berichtet Carina Rother im Wochenendmagazin über Bräuche und Traditionen rund um die Geburt und das erste Lebensjahr eines Kindes. Heute über die wichtige Chuachou-Zeremonie, wenn das Kind ein Jahr alt wird. Danach folgt das Kaleidoskop mit Jojo Long und Chiu Bihui. Sie sprechen heute über Veranstaltungen zur Leseförderung. Nun zuerst das Wochenendmagazin mit Carina Rother.
Ein herzliches Willkommen beim Wochenendmagazin auf Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Rother und wir widmen uns heute ein letztes Mal dem Thema Traditionen und Bräuche, die in Taiwan das erste Lebensjahr eines Kindes begleiten. Es gibt hier viele Zeremonien und Gewohnheiten rund um die Geburt und das erste Lebensjahr eines Kindes. Und die sollen dem Baby Glück, Gesundheit und Wohlstand im späteren Leben bringen. Im Westen sind sie kaum bekannt, aber mir als Mama eines Kleinkinds begegnen sie in Taiwan ständig. Ich werde zum Beispiel gefragt, ob wir auch zum vierten Lebensmonat den Speichel gesammelt haben oder wo man die besten Plätzchen zum vollendeten ersten Monat bestellt. Insgesamt stelle ich in dieser Reihe folgende Traditionen zum ersten Lebensjahr eines Kindes vor. Das Drei-Morgen-Bad am dritten Lebenstag und die Bekanntmachung der Geburt, die Kopfrasur am 24. Lebenstag des Kindes, das Fest zur Vollendung des ersten Lebensmonats, die besonderen Bräuche rund um die Namensgebung des Babys, die Zeremonie des Speichelsammelns im Alter von 4 Monaten, der Brauch des Eulenrufs zur selben Zeit, den sogenannten Waisenzahnbrauch rund um den ersten Zahn und zu guter Letzt das erste Geburtstagsfest und die traditionelle Chuachou-Zeremonie. In der vierten und letzten Folge unserer Reihe widmen wir uns heute ganz dem ersten Geburtstagsfest. Das ist in Taiwan mit einer liebevollen Orakelzeremonie verbunden, der sogenannten Chuachou-Zeremonie. Es ist ein traditioneller Brauch in der chinesischsprachigen Welt, der zur Feier des ersten Geburtstags eines Kindes stattfindet. Freunde und Familie sind geladen, um dem Kind dabei zuzusehen, wie es Chuachou macht, wörtlich sein Schicksal greift. Denn das Chuachou ist ein fröhliches und symbolträchtiges Ereignis, bei dem das Kind verschiedene Gegenstände greifen soll, die dann Hinweise auf seine zukünftige Karriere oder seine Interessen geben sollten. Die Liste der Gegenstände, die zur Auswahl stehen, ist lang. Die wichtigsten werde ich später vorstellen. Der Ursprung des Chuachou-Rituals lässt sich bis in die Zeit der nördlichen und südlichen Dynastien 420 bis 589 nach Christus zurückverfolgen. Damals wurde er als Shi'er, Test für das Kind, oder Shizui, Test zum ersten Geburtstag bezeichnet. In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich das Ritual weiter und wurde zu einem wichtigen Bestandteil der chinesischsprachigen Kultur. Die Vorbereitungen für das Chuachou-Ritual beginnen in der Regel einige Wochen vor dem ersten Geburtstag des Kindes. Die Eltern müssen verschiedene Gegenstände sammeln, die symbolisch für verschiedene Berufe oder Interessen stehen. Auch Kleidung und einige symbolträchtige Dekorationen wollen sorgfältig vorbereitet sein. Heutzutage kann man alles online bestellen oder sogar als Chuachou-Paket für zu Hause mieten. Das ist auch gut so, denn die Liste der benötigten Artikel ist lang. Es folgt eine Aufzählung der typischen Gegenstände, die dem Baby zum Greifen ausgelegt werden, sowie dem späteren Beruf oder Hobby, auf das sie hindeuten. Insgesamt darf das Kind 3 Gegenstände greifen. Es werden mindestens 6, maximal 24 ausgelegt. Zur Auswahl stehen Bücher, das deutet auf einen künftigen Lehrer oder eine Lehrerin hin, Lupe für ForscherInnen, eine Waage für RichterInnen und AnwältInnen, Lineale für einen Ingenieur oder Architekt, ein Hammer für HandwerkerInnen, ein Stempel für künftige Beamte, Beamtinnen und Geschäftsleute, ein Stethoskop für einen Beruf im medizinischen Bereich, eine Rechenmaschine für BuchhalterInnen, FinanzberaterInnen und so weiter, ein Mikrofon für Menschen, die auf Bühnen arbeiten werden, eine Kreditkarte, die einen zukünftigen Bankier oder eine Investorin vorhersagen sollen, Stoff für künftige ModedesignerInnen, Kosmetik für künftige Kosmetiker, Schere für Friseure und Friseurinnen, ein Handy für IT-SpezialistInnen, Bausteine für BauarbeiterInnen oder ArchitektInnen, Schraubendreher für Ingenieure und Ingenieurinnen, Kuchen für, Sie ahnen es, Bäcker und Köche, Gewehr für Polizistinnen, Soldatinnen oder Jäger, ein Pinsel, der auf künftige Schriftstellerinnen und Künstler hindeutet, eine Angelrute für Fischer, ein Buntstift für Künstler oder Maler, ein Ball für Sportlerinnen, Küchenutensilien für gastronomisch begabte Kinder, ein Globus für Entdecker, Reiseleiterinnen und Weltenbummler und eine Kamera für künftige Fotografen und Fotografinnen. Das ist die lange Liste der Gegenstände, die den Kindern im Zhuazhou-Ritual zum Greifen zur Verfügung stehen. Das Ritual selbst läuft folgendermaßen ab. Es findet in der Regel am ersten Geburtstag des Kindes statt. Es kann zu Hause oder in einem Tempel stattfinden. In Taiwan bieten außerdem die städtisch getragenen Eltern-Kind-Zentren einmal im Monat die kostenlose Ausrichtung der Zhuazhou-Zeremonie an und viele Kindertagesstätten veranstalten sie für mehrere Kinder auf einmal. In Taiwan ist es außerdem immer beliebter, eines der historischen Gebäude im chinesischen Stil anzumieten, die extra für ein Zhuazhou in traditioneller Atmosphäre einen historischen Raum jemals für eine Stunde zur Verfügung stellen. Dazu kommt dann besondere Kleidung für das Kind. Es sollte in Rot gekleidet sein, der Farbe des Glücks in der chinesischsprachigen Welt, und einen roten Hut in Form eines Tigers tragen, denn der Tiger soll symbolisch die bösen Geister im Rest des Lebens fernhalten. Der Ablauf des Rituals kann je nach Region und Familie variieren, aber es gibt einige grundlegende Elemente, die immer gleich sind. Dazu gehören die Anbetung der Ahnen. Die Eltern des Kindes beten zu ihren Ahnen und bitten um ihren Segen für das Kind. Die Segnungszeremonie. Das Kind wird mit verschiedenen symbolischen Gegenständen gesegnet, um ihm Glück und Gesundheit zu bringen. Dazu gehören der Gong der Weisheit, die Berührung eines roten Schildkrötenkuchen für Kraft und Energie, Hähnchenschenkel, damit das Kind immer genug zu essen haben wird, ein glücksverheißender Apfel, Duftreis für eine gute, freundliche Ausdrucksweise, damit das Kind später überall beliebt sein wird, Zwiebeln, die gleichbedeutend mit Intelligenz sind, Sellerie für Fleiß und schließlich Knoblauch für Sparsamkeit. Nachdem alle Gegenstände von dem Kind berührt worden sind, geht es schließlich zum Kernstück der Zhuazhou-Zeremonie. Das Kind wird vor ein rotes Tuch gesetzt, auf dem ein runder Bambusteller steht, auf welchem die verschiedenen Gegenstände ausgebreitet sind. Das Kind darf dann drei Gegenstände greifen. Die Gegenstände, die das Kind greift, sind, wie erwähnt, Hinweise auf seine zukünftige Karriere oder seine Interessen. Egal, was das Kind greift, die anwesenden Verwandten und Freunde jubeln natürlich und freuen sich, wie toll sich das Baby in seinem ersten Lebensjahr entwickelt hat. Das Zhuazhou ist ein beliebtes, freudiges Ritual mit einer langen Geschichte, das bis heute lebendig ist und die Hoffnung und die Liebe der Eltern für ihr Kind zum Ausdruck bringt. Damit ist das erste Lebensjahr eines Kindes vollendet und wir sind am Ende unserer Reihe über die Feste und Zeremonien des ersten Lebensjahrs angelangt. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Webseite unter der Rubrik Wochenendmagazin. Sie hörten am Mikrofon Karina Rotha. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie,
wie fast immer, Jojo Long
und Chobi Hui.
Ja, und heute Dann machen wir mal was, was viele vielleicht schon lange nicht mehr gemacht haben. Lesen. Ja, lesen. Okay. Einfach irgendwo hinsetzen und lesen. Oder einfach sich irgendwo hinsetzen und sich was vorlesen lassen. Na, das ist eigentlich nicht nur etwas, was man im Kindergarten machen kann, das kann man eigentlich auch, wenn man erwachsen ist, machen, finde ich, oder?
Ja, ja, ja und nein. Also ich lese eigentlich noch jeden Tag,
ja.
Aber vor dem Computer
ja.
Oder habe ich ein Handy in der Hand und dann lese ich aus dem Handy, aber ein Buch habe ich wirklich schon lange, lange nicht mehr gelesen.
Ja,
ich
genau
habe
kein Buch solche gelesen. Leute wie du brauchen das Taiwan Reading Festival. Na, das gab's nämlich, ja, Taiwan Reading Festival. Ich glaube, zum ersten Mal habe ich das gehört. Vielleicht gab's das früher schon mal in kleinerem Umfang. Aber vor ein paar Wochen ist das, glaube ich, schon wieder her. Wir hatten gar keine Zeit, ganz aktuell darüber zu berichten. Entschuldigen Sie vielmals. Ja, da war auf dem Chiang Kai-shek Memorial Platz und um das ganze Memorial herum waren, ich glaube, hunderte von Zelten, also 100 waren es bestimmt, vielleicht 200 Zelte aufgebaut, so Stände. Und da konnte man aus verschiedensten Ländern eben Leuten beim Vorlesen zuhören, ja.
Aber anscheinend hat an den Tag nicht geregnet, oder?
Warum?
Ich kann mir nicht gut vorstellen, wenn es regnete und da gab es so viele Menschen und Bücher da, da würde sehr ungünstig sein.
Ach so, ja, vielleicht getröpfelt hat es ein bisschen in den Morgenstunden, aber das hat sich in Grenzen gehalten. Naja, es waren wirklich sehr viele Leute da, ja.
Ja, das wundert mich wirklich schon ein bisschen, ja.
Das wundert dich, wieso?
Ja.
Was ist denn sehr viele Bücher? Du hast bestimmt bitte irgendwelche Zahlen herausgesucht.
Also, ja, stimmt schon.
Ja.
Also, nach Statistik hat es in den 2 Tagen etwa 60.000 Leute diese Festival besucht.
60.000 Leute an 2 Tagen.
Genau, schon viel, ne?
Also so viel für ein mehr Festival, als ich das erwartet. Eigentlich noch niemand kennt. Ne, das war ganz neu.
Ja, schon ganz neu. Eigentlich haben wir diese Festival schon seit 10 Jahren.
Ja.
Allerdings, wie du vorhin gesagt hast, anfangs wurde das in kleinen Rahmen veranstaltet und jetzt in diesem Jahr hat man besonders viele Bibliotheken aus anderen Ländern nach Taiwan eingeladen.
In der Tat, ich war dort, hab mich total gewundert, da plötzlich arabisch aussehende Schriftzeichen zu sehen und dann war das die Nationalbibliothek von Malaysia. Und dann dachte ich mir, hey, wieso? Malaysia, die schreiben doch jetzt nicht arabisch, die schreiben doch mit Buchstaben das meiste. Und dann hat mir der nette Mann, der ist extra aus Malaysia hierher geflogen für dieses Lesefestival, ne, hat er mir erklärt, dass die wohl früher mal auch eine arabische Form benutzt hätten. Und da haben sie das eben so gegenübergestellt, die malaiischen arabischen Schriftzeichen mit den westlichen Buchstaben gegenübergestellt, also so A, B, C. Was ist. Und unser Mehrzer Kollege Kyrill war auch mit dabei.
Okay, und wenn ihr beide dabei seid, dann kann ich mir gut vorstellen, ihr habt bestimmt auch aufgeführt, oder?
Wir haben uns aufgeführt. Wir haben etwas aufgeführt, genau. Wir dachten, ja, wenn da alle so belesen sind, könnten wir doch auch was auf Deutsch singen, ne? Und mein Kyrill, der kann ja nicht nur auf Deutsch singen, der kann ja alle möglichen Sprachen singen. Ich weiß gar nicht, ob die Zuhörenden das wussten, dass Kyrill so sprachbegabt ist. Ja, ich kann ja eigentlich nur immer Akkordeon spielen und vergesse die Texte. Und deswegen ist es immer sehr gut, einen Kyrill dabei zu haben. Ja, wenn Sie nicht wissen, wie Sie ein Lied singen sollen, nehmen Sie einen Kyrill mit. Der kann wahrscheinlich 500 Lieder mindestens. Die Texte, alle Texte kann der auswendig. In verschiedensten Sprachen, ja.
Ja. Ein ganz guter Duo.
Ja, wir haben da spontan, ich hatte zufällig mein Akkordeon mit.
Sehr zufällig.
Sehr zufällig. Und die Deutschen waren auch nicht mehr da. Also das Goethe-Institut war am Samstag da, aber am Sonntag nicht. Und da dachten wir, das geht ja nun gar nicht, ne, dass der deutsche Stand da so leer ist. Da
nein, das
da,
geht nicht.
Genau, haben es demonstrativ da eben erstmal hingesetzt, ja, und das war neben dem belgischen Stand und die Belgier waren da.
Oh, ja, oder peinlich.
Was heißt peinlich?
Wir haben gleich, ich meine für Deutsche.
Ja, für
aber ihr, ja, die zwei Vertreter.
Ja, wir waren ja da. Kyrill und ich, wir waren ja da und wir haben dann auch so Lieder gesungen, wo man so ein bisschen mit der Sprache spielen kann. Oh.
Zum Beispiel
drei Chinesen mit dem Kontrabass. Dann haben wir das.
Oh yeah.
Da haben wir denen anhand dieses Liedes, dass wir schon seit einigen Jahren im Repertoire haben, übrigens auf Chinesisch dann. Auf Chinesisch singen wir dann aber nicht drei Chinesen mit dem Kontrabass, sondern einfach nur drei Leute. Aha. Drei Leute, wir singen auch nicht Kontrabass, wir singen Sangren, Sai Lu, Sang Laga, Da, Tina mit dem Cello. Das sind drei Leute, okay, mit dem Cello. Wir singen wieder eine Sangren, Sai Lu, Sang Laga, Da, Ti, Chin, Wong, 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 Zin, Nan, Ting, Ching, Zai, Lai, Lai, Wen, Fa, Sang, Sam, Ma, Shi, Ching, Ey, Sangren, Sai Lu, Sang Laga, Da, Ti, Chin. Genau. Also drei Leute sitzen auf der Straße, spielen Cello. Spielen, krachts, krächts, krächts, wirklich schrecklich. Dann kommt die Polizei und fragt, was ist denn da los? Und eben nichts, drei Leute auf der Straße spielen Cello. Ja, also wir haben das, man kann das Original, kann man noch durchaus erkennen, aber wir haben es eben politisch korrekt angepasst. Ne?
Ja, schon.
Keine Chinesen werden irgendwie belastet. Ja.
Nein.
Ja, und dann haben wir das auf aber Chinesisch.
Die Cellisten vielleicht.
Die Cellisten, ja. Auf Chinesisch haben wir das dann in verschiedenen, mit verschiedenen Vokalen durchgesungen.
Ah, okay.
Du kennst das Lied, oder? Bihun,
ja,
das Deutsche.
Ja.
Drohonosen, Motum Kontrobos. Ja. Mhm. Das haben wir dann auf Chinesisch. Songoron, Solo, Song, Logo, Do, To, Son, Wong. Also wir haben und selbst gedacht, das passt ja wie die Faust aufs Auge zu diesem Sprachfestival, zu diesem, ja, weil es geht ja darum, mit Sprache zu spielen und dann eben, da waren auch sofort 20, 30 Leute um uns herum gestanden, also das hatten wir noch nie.
noch nie im Leben,
ja, oder also, was? Oft sind wir auf einer Bühne und dann kommen aber nicht so viele Leute und hier waren wir einfach nur so auf der Straße wie diese drei Chinesen, beziehungsweise Nicht-Chinesen und haben angefangen zu singen und plötzlich, zack, waren da 20, 30 Leute 40, um uns 300. herum. Ja, wir haben auch dann, die Frau von Kyrill hat da Fotos gemacht, um das zu beweisen, ja.
Und das hat auch dazu, ja.
Ja,
du hättest die mir wollten, vorher
wir konnten anrufen gar nicht mehr aufhören, ja, die Leute wollten mehr, wir haben dann eine halbe Stunde gesungen. Das war klasse. Und Kyrill war so in der Sache begeistert drin, ich wollte ihm schon Geld in den Hut werfen, aber er hatte keinen Hut da aufgestellt, sonst hätte ich was reingeworfen bei ihm. Der ist immer voll dabei, ja, ich natürlich auch. Und wir haben ja, wie gesagt, neben den Belgiern gesungen und dann, Kyrill kann auch die belgische Nationalhymne auf Französisch, auf Holländisch und auf Deutsch, also wir haben die in allen drei Sprachversionen gesungen. Ja, ich musste ja nur die Akkorde spielen und immer wieder das Gleiche, aber Kyrill hat dann alle drei Sprachen dadurch. Ja.
Und ich gehe davon aus, die Franzosen waren da, ne?
Die Franzosen, ja, die waren wahrscheinlich in einer anderen Ecke. Die haben jetzt gar nicht gesehen.
Okay.
Und die Hymne von denen ist auch furchtbar. Ja, also wirklich. Ich meine, furchtbar zu spielen fürs Akkorde. Ja, furchtbar.
Nicht falsch verstanden.
Da lasse ich Kyrill, wenn wir dann Auftritt haben und die singen sollen, lasse ich Kyrill dann immer ab dem 12. Takt alleine weitersingen. Okay. Ja, das ist so eine unübersichtliche Akkordfolge. Ja. Mach ich ungern am Akkordeon. Deswegen bin ich eigentlich dort auch hingekommen, durfte ich auch noch ein Spiel von einem belgischen Spieleautor vorstellen. Aha. Ja, ich hatte zufällig eben. Ja, wie gesagt, die Belgier, das belgische Handelsbüro, hatte das dort auch einen Stand. Mhm. Und das hatten mir die schon vor einer Woche ungefähr gesagt. Dann haben sie gesagt, ich könnte doch kommen und da ein Spiel aus Belgien vorstellen, das wir im Programm haben. Dann habe ich das auch gemacht, ja. Und dadurch wusste ich überhaupt erst von diesem Taiwan Reading Festival. Ich habe das sonst nur im Bus, doch auf Werbeplakaten habe ich es gesehen, aber ich konnte mir nichts darunter vorstellen und wusste auch nicht, dass das so groß ist. Also ich glaube mindestens 2 Fußballfelder groß.
Schon sehr, sehr, sehr groß. Ja, tatsächlich. Also ich habe schon vor vielen Jahren auch mal von diesem Festival informiert worden. Allerdings, wir reagieren nicht wirklich sehr darauf. Oh, weil
ich finde, nächstes Jahr sollten wir als Sender auch reagieren und da einen Stand haben. Also das passt wunderbar. Da können wir ganz viele neue Hörerinnen und Hörer gewinnen.
Hoffen wir. Aber wichtig dabei ist, dass du und Kyrie auch dort auftreten können.
Also nicht Kyrie und ich sind wichtig, sondern was wir da präsentieren, das sind ja Lieder aus verschiedensten Ländern in verschiedensten Sprachen. Das passt wirklich wunderbar zu diesem Festival. Ja, aus Mexiko war auch das Trade Office da und hat mexikanische Kinderbücher vor allem präsentiert. Dann St. Kitts and Nevis, nie gehört. Ja, so,
doch. Pass mal auf. Ja. Es ist wirklich sehr wichtig für uns, weil Taiwan weltweit nur noch 12
Verbündete hat. Verbündete. Diplomatische Verbündete. Und das ist diese kleinen Inseln, die wir noch. Also St. Kitts, eigentlich St. Christopher, weil Christoph Columbus das wohl da auch mal entdeckt hat. And Nevis von irgendeinem spanischen Wort für Schnee, ja, Nevier oder so. Und das wurde dann verkürzt zu St. Kitts statt Christopher and Nevis. Ja, sogar die hatten dann Stand, ja.
Ja, natürlich. Ja. Wie gesagt, ist eine unserer
wichtigsten Verbündeten.
Ja, Verbündete.
Ja, und der Botschafter, ja, der ist da auch mit seinem schwarzen, dicken Mercedes direkt vor den Stand gefahren, oh, ne, obwohl hier Fußgängerzone ist. Ja, ne, genau. Der hat sich schon raushängen lassen, ne, dass er der Botschafter ist. Da hat er noch ein Foto gemacht, sein Stand und das Chiang Kai-shek Memorial und dann ist er wieder gefahren. Ja.
Er hat seine Pflicht getan. Ja, schön. Ja. Ja, aber anderes Mal können wir wirklich RTI dort auch einen Stand haben.
Ja, und das ist präsentieren. Es gab auch so tolle Bibliotheks-LKWs, also so zu Bibliotheken, Mini-Bibliotheken umgebaute LKWs, das fand ich toll.
Ja, Wanderbibliothek.
Eine Wanderbibliothek, genau. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Wahrscheinlich schon, ich habe es nur noch nie gesehen. Wir hatten ja, als ich noch klein war, hatten wir unsere Pfarrbücherei im Dorf. Ne? Wir sind auch nur 5000 Einwohner im Dorf, aber wir haben 2 Büchereien, ne? Die evangelische und die katholische. Und da waren wir eigentlich immer gut mit Büchern versorgt.
Ja, als wir noch in Bad Godesberg in Bonn lebte, damals waren meine Kinder noch klein, in der Nähe von unserer Wohnung, etwa nur 10 Häuser weiter, da gab es schon eine Bibliothek. Es gab ja damals also in der Nähe schon viele verschiedene kleine Mini-Büchereien oder Bibliotheken. Mhm. Ja, die Kinder können zu jeder Zeit was zum Lesen bekommen, ausleihen. Ja,
ja gut, Bibliotheken gibt es ja eigentlich in Taiwan auch landesweit. Das wäre eigentlich auch mal ein Thema für Kaleidoskop. Ne? Mhm. Also ich weiß das, weil ja auch mit unseren Spielen wir immer wieder gefragt werden, ob wir die und die Bibliothek beliefern können. Also allein im Landkreis Yunlin haben wir, glaube ich, 20 Bibliotheken Spiele gespendet, ja. Landkreis Yunlin ist so der ärmste Landkreis von Taiwan, glaube ich, und, aber da gibt's 20 Bibliotheken immerhin. In jedem Städtchen und größeren Dorf mindestens eine Hauptbibliothek und die haben dann noch so Zweigbibliotheken. Also, ich finde, da hat sich auch die letzten 20 Jahre doch ganz viel getan, dass da Zweigstellen von Bibliotheken auch in ländlichen Gegenden aufgemacht wurde.
Ja, das kann ich ja wirklich bestätigen.
Lesen ist schon sehr, hat schon einen hohen Stellenwert bei der Regierung von Taiwan.
Und auch für die allgemeine Bevölkerung. Also in einer unserer Sendungen habe ich mal gesagt, dass viele Taiwaner, wenn die reich geworden sind, dann haben die Lust, eine eigene Schule zu bauen oder eine Universität zu betreiben und so. Aber einfach billiger und leichter ist natürlich, dass man eine Bibliothek da irgendwie zusammenzustellen, ja, sei es groß oder klein. Und daher, soweit ich weiß, gibt es in viele kleine abgelegene Dörfer oder Städten gibt es schon immer welche Bibliotheken. Also
jetzt Wanderbibliotheken meinst du?
Nein, nicht nur Wanderbibliothek, sondern auch irgendwo so eine, selbst wenn nur eine Ecke, Leseecke oder sowas. Das gibt schon immer sehr viel.
Ja, und ich habe gestern auch bei diesem Festival gemerkt, es reicht natürlich nicht einfach nur die Bücher da hinzustellen, sondern es hilft ganz viel, wenn da Geschichtenerzähler da sind, und das war auch ganz groß geschrieben, das hat man immer wieder gelesen auf verschiedenen Stellen, Storyteller, ja, Geschichtenhaus, also es waren eben auch aus verschiedensten Ländern da Geschichtenerzähler da, und dann, da ist mir das so richtig bewusst geworden, wie wichtig das vor allem für Kinder ist, dass jemand Geschichten eben auch gut erzählen kann, ne? Dass man nicht nur Bilderbücher dahin stellt und sagt, da Kinder, guckt mal da rein, sondern dass jemand mit den Kindern zusammen das macht. Und ja, das war sehr schön, muss ich sagen. Manche Geschichtenzelte waren sogar in dem kleinen Wäldchen neben dem Chiang Kai-shek Memorial. Das ist ja ein Riesenpark auch, und ein Teil des Parkes ist ein Waldstück, und da waren die Zelte so im Wald verteilt, also ganz toll, auch mit Märchengeschichten passend zu dem Wald. Also das war echt schön gemacht.
Und das heißt, in diesem Reading, Lesefestival, da gibt's nicht nur Bücher zur Verfügung zum Lesen, sondern auch zum Beispiel Geschichte werden erzählen und dann vielleicht noch andere Veranstaltungen.
Ja, Singe, es gab auch
Aufführungen von euch.
Es gab auch, gut, wir waren ja gar nicht auf dem Programm gestanden, wir haben einfach so hier angefangen und wieder erwarten, ganz viel Erfolg gehabt. Aber was schon auf dem Programm stand, waren diesen Schnellzeichner. Man konnte sich so in Comic-Stil karikatieren lassen. Man musste allerdings eine Stunde anstehen. Ne? Mhm. Kyrill hat das am Samstag mit seiner Family gemacht. Ich bin ja nicht so der Anstell-Fan, muss ich sagen. Aber ja, da gab's, ich glaube, 8 Zeichner. Okay. Und man musste nichts zahlen, sondern hat alles die Regierung wohl bezuschusst. Also die Zeichner wurden wohl von der Regierung finanziert. Und dann konnten die Leute sich da karikieren lassen. Das fand ich auch eine sehr tolle Idee. Und vielleicht werden das ja nächstes Jahr dann noch mehr so Cartoon-Zeichner sein.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, die ganze Familie, Eltern und Kinder, vielleicht ein paar Haustiere, die können auch dahin gehen.
Haustiere habe ich jetzt ehrlich gesagt weniger gesehen. Aha. Die können auch nicht so gut mit Schere und Kleber umgehen. Es gab ganz viele Bastelecken auch, und es wurde schon viel Wert darauf gelegt, dass eben Eltern und Kinder zusammen irgendwas unternehmen. Ja, das war toll. Ja. Tinsel. Guan, ja, also genau. Eltern-Kind-Zelte gab es ganz viele.
Aber überhaupt, wie ich eingangs gesprochen habe, viele Leute lesen gar nicht so viel, ne? Aber anscheinend die Eltern hoffen immer noch, dass ihre Kinder möglichst viel lesen können.
Oder ja, es gibt solche und solche Eltern, würde ich sagen, Bücher, ne? Es gibt ja wahrscheinlich schon zu deiner Zeit Eltern, die wollen, dass die Kinder nur den ganzen Tag lernen und eben gut lesen können. Und dann gibt's Eltern, die überhaupt keine Zeit haben für die Kinder, die stecken sie zu den Großeltern. Und die haben jetzt aber auch nicht unbedingt den Nerv, den Kindern da Geschichten zu erzählen. Ja, und deswegen gibt es da in Taiwan ziemlich viele Freiwillige oder auch Sozialarbeiter von der Regierung, die sich um schwächere Familien kümmern. Auch im Bereich Lesen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es war heute mal ein bisschen anders, noch lockerer, als wir ohnehin meistens schon sind. Heute vor allem ohne die 3 Chinesen mit dem Kontrabass. Und vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International und
die Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon verabschiedet sich Chou Bihui
und Yo Long.
Bye-bye
aus Taipei.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 14. April 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken, dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook, Instagram und Twitter. Sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war's für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.